Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Edothek hier mit Lukas, der jetzt in Minden sitzt und
genau.
Mit mir Dennis aus Rostock. Und heute haben wir einen besonderen Gast. Besonders, das ist gut. Hallo Jürgen, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Dennis, hallo Lukas, hallo da draußen.
Hallo, auch von mir.
Genau, worum geht's eigentlich heute? Also, das ist halt die große Frage, also es ist keine große Frage, ich habe es ja schon großartig angekündigt, überall, wo es geht. Es soll heute um Gaming gehen, nicht wahr? Und wir wollen heute einmal genau darüber sprechen, was geht so, was geht da nicht so und den wissenschaftlichen Hintergrund mal ein bisschen dahinter betrachten.
Genau, also wir haben gar nicht so lange überlegt, was, womit starten wir eigentlich? War dann so die Frage, nehmen wir direkt das große Thema Gaming, also digitale Spiele. Und haben wir gesagt, okay, da haben wir auf jeden Fall schon ein paar Themen, die wir da ansprechen können. Und deswegen haben wir da uns relativ schnell dann dafür entschieden. Deswegen freue ich mich sehr, dass das jetzt schon unser zweites Thema ist. Oder ja, eigentlich so das erste richtige Thema, genau. Weil die letzte Folge war ja eigentlich so unsere Startfolge. Und ich freue mich besonders, weil das ist auch so ein bisschen ein Herzensthema von mir und freue mich dann umso mehr, dass der gute, liebe Jürgen gesagt hat, er macht gerne mit. Und Jürgen, vielleicht fangen wir damit mal an, dass du dich einmal ein bisschen vorstellst für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns die dich noch nicht so kennen.
Obwohl ich schon in der ersten Folge erwähnt worden bin, vielen Dank dafür nochmal für die Blumen. Mein Name ist Jürgen Slegers, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik an der TH Köln und bin eigentlich schon seit über 20 Jahren im Bereich der Medienpädagogik unterwegs, was mich dann manchmal selber schockt oder gerade wenn man mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet und sich vorstellt, da kann man die auch wunderbar mit schocken, dass man das schon seit 20 Jahren macht oder noch besser, wenn man sagt, dass man vor über 40 Jahren schon das erste digitale Spiel gespielt hat, dann fangen die erstmal an zu rechnen. Ich war 2007 mit meinem Kollegen Horst Pohlmann eigentlich so Gründungsmitglied von dem Institut Spielraum angesiedelt an der TH Köln in einer sehr spannenden Konstellation und in einer spannenden Phase. Zum einen halt Drittmittelprojekt gefördert von der bösen Industrie, die gar nicht so böse war. Und in einer spannenden Zeit 2007, wo die Killerspieldiskussionen auf uns warteten, aber auch die Verunsicherung da draußen, was Eltern, Pädagoginnen, Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, all die hatten viele Fragen, was ja heute noch nicht alles beantwortet ist. Und das war unser Auftrag, ein bisschen zur Versachlichung der Diskussion beizutragen. Also da hatte ich schon ganz klar den Auftrag. Da haben wir auch ganz viel in dem Bereich gemacht und meine Arbeitsschwerpunkte haben sich nicht großartig verändert. Konzeption von Methoden, Planung von Veranstaltungen für jedwede Art von Zielgruppen. Im Bereich der Medienpädagogik, aber immer sehr stark auch mit dem Fokus auf digitale Spiele. Und das ist auch ein Thema, was ich jetzt verstärkt in der Hochschullehre einbringe, wo es dann um Fragen geht, was haben digitale Spiele mit sozialer Arbeit zu tun, Bildungszugänge für einen Studiengang oder im Studiengang Pädagogik der Kindheit und Familienbildung, wo das natürlich auch ein Thema ist, ergänzend zu anderen Themen der digitalen Medienbildung und auch das Thema der inklusiven Medienbildung mit digitalen Spielen beschäftigt mich und habe ich jetzt auch schon immer wieder versucht, in die Lehre einzubringen. Das so als beruflichen Kontext.
Ja, sehr spannend, genau.
Jetzt bleiben keine Fragen offen. Direkt entschuldigen, sagen, ich bin Niederrheiner und da kommt man irgendwie gerne ins Reden. Ich habe ja noch nichts von mir erzählt, das kommt aber, glaube ich, so subkutan nachher. Was vielleicht auch prägend ist, ich spiele selber, das gehört irgendwie dazu.
Klar.
Bin in der spannenden Phase, die ja auch schon länger andauert, dass ich vor 10 Jahren Papa geworden bin und der Nachwuchs natürlich auch ja, begeistert spielt, wenn er darf. Und das ist natürlich dann so aktive, gelebte Medienarbeit, Medienpädagogik auch zu Hause und aber auch das ja, spannende gemeinsame Spielen. Und das ist natürlich auch ein schöner Punkt, der mich als Mensch auch ein Stück weit ausmacht.
Ja, sehr, sehr schön. Vor allem die der Mix aus Expertise und dann die Erfahrung, die du da ja schon mitbringst, ganz, ganz toll. Ich vielleicht da jetzt gerade einmal schon mal der schöne Hint, woher ich dich eigentlich kenne. Ich habe damals 2011?
Nee, 2012.
2012 habe ich nämlich bei euch im Institut ein Praktikum gemacht und dann waren wir auch zusammen auf der Gamescom und haben da bei einem spannenden Projekt, Bundesprojekt, Dein Spiel, Dein Leben, da gemeinsam auf der Gamescom interessante, auch praktische Methoden umgesetzt, an die ich mich gerne zurückerinnere.
Ja, das war die wilde Zeit damals. Also wild vielleicht gar nicht, aber das war eine Zeit. 2007 haben wir mit Spielraum angefangen. 2011 war unser erstes Gamescamp. Gamescamp ist direkt schon ein Beispiel für Best-Practice-Methoden, Projekte, ein Barcamp-Format, was wir mit vielen Institutionen, namhaften Institutionen aus dem ganzen Bundesgebiet umgesetzt haben. Und was so das Gaming-Wochenende für ja, interessierte junge Menschen war, die oder ein Bildungswochenende für Gamerinnen und Gamer. Und die konnten wir einladen. Das erste war in Hagen in Nordrhein-Westfalen und das zweite dann auf der Burg Lora in, die Stadt weiß ich gar nicht, aber in Thüringen. Da war Lukas dann auch das erste Mal dabei und das waren so Projekte, die wir dann ausprobieren konnten, weil wir tatsächlich auch diesen Spielraum hatten, der oben drüber stand. Also wir hatten Möglichkeiten, auch Formate auszuprobieren und das war eine sehr schöne Zeit. Und da gehörte halt zum einen sowas dazu, dann gehörte aber auch eine Projektarbeit oder ein Projekt wie Dein Spiel, Dein Leben dazu und ganz, ganz viele Sachen, die wir auch immer wieder mit Jugendlichen in unterschiedlichen Kontexten und teilweise auch in Bibliotheken gemacht haben.
Sehr, sehr schön, genau. Ja, ich glaube, da können wir gleich noch ganz viel drüber plaudern, was es eigentlich so alles so für Bandbreiten an medienpädagogischen Projekten und Konzepten und Methoden gibt. Aber vielleicht gehen wir tatsächlich dann jetzt doch nochmal den Schritt zurück, den wir auch den Dennis eben angekündigt hat und wollen mal so ein bisschen, also jetzt natürlich nicht ausholen, aber so ein bisschen auf die Herleitung, was sind eigentlich digitale Spiele und warum bedarf es da eigentlich einer Medienpädagogik, beziehungsweise warum auch eigentlich digitale Spiele irgendwie eine Rolle in Bibliotheken spielen? Und ich fange mal ganz, ganz vorne an. Also was sind eigentlich digitale Spiele, beziehungsweise Gaming oder Games? Und wenn man den deutschen Begriff, den ich tatsächlich ganz gerne verwende, also diesen Begriff der digitalen Spiele nimmt, dann sind da ja, zwei Teilbegriffe drin. Wir haben einmal den Begriff der Digitali, also des Digitalens und den Begriff des Spielens und der Spielbegriff, da gehen wir ganz weit zurück und da haben wir nämlich den guten Huizinga mit dem Homo Ludens, den spielenden Menschen und der den Begriff des Spiels definiert hat in seinem Ursprung und genau, was ist da eigentlich so das, was das Spiel ausmacht und der wichtigste Aspekt da ist tatsächlich, dass ein Spiel immer eine Tätigkeit des freien Handelns ist, also ich tue das immer freiwillig, spielen und habe dazu in einem Spiel immer einen sogenannten Als-Ob-Charakter, also es ist immer quasi nur eine in der Vorstellung ist ein Spiel, also ein Spiel ist natürlich auch real, aber ich tue so, als ob ich, also ich spiele etwas, sagt man ja auch gerne. Also es ist, hat zwar auch einen ernsten Charakter, aber es hat immer diesen Als-Ob-Charakter. Genau, und hat immer eine Abgrenzung zum Nichtspiel. Deswegen spricht man ja auch gerne von den Spielregeln. Das heißt, ich habe in einem Spiel immer einen Anfang und ein Ende. Ich habe meistens auch eine Art Spielfeld, eine Spielfeldbegrenzung und kann so immer das Spiel von einer nicht spielerischen Handlung unterscheiden. Genau, und das sind so die Grundelemente vom Spiel. Habe ich was vergessen oder würdet ihr irgendwas ergänzen oder anders sagen wollen?
Ja, es gäbe halt noch viele, viele weitere Definitionsversuche, die dann darauf aufbauen, die dann auch noch ein Stück weitergehen. Aber ich glaube, das Wichtigste hast du eigentlich gesagt, auch dieser Magic Circle, der ja immer wieder auch benannt wird, den man betritt, in der Regel auch bewusst. Und da gelten andere Regeln und dann verlasse ich ihn wieder. Und ich finde das immer ganz schön, zu sagen, dass das halt auch nur funktioniert, wenn alle irgendwie die gleichen Regeln auch gleich verstehen und auch wissen, wir sind jetzt in dieser Spielwelt und das ist eine Handlung. So als Beispiel, das muss gar nicht digital sein, habe ich die Skatrunde jetzt mal mit dem Chef. Und wenn ich dann, weil der Chef wirklich gerade zu blöd ist, das Pik Ass auszuspielen und ich dann entsprechend in dieser Spielphase mit allem, was dazugehört, den Stich hätten wir jetzt noch gebraucht, irgendwie sag, ach Mensch, das, ich sag jetzt vielleicht nicht Arschloch, aber irgendwie, und wenn er das nicht versteht, dass das im Spiel geschieht und da in Ordnung ist, aber innerhalb der anderen Verhältnisse, die wir haben, nicht in Ordnung wären. Das ist halt so eine Sache, die kann dann vielleicht der Chef nicht trennen. In der Jugendarbeit war das ganz schön, wenn wir in den Keller, das war so ganz typisch, in den Keller gegangen sind zum Zocken. Dann haben mich die Kids angeflaumt und ich habe die auch angeflaumt. Und das war immer so, dass wir Age of Empires gespielt haben, die zu dritt gegen mich. Und ich musste dann nach und nach musste ich mir einen vornehmen, um irgendwie zu überleben. Also ich musste die Ressourcenzufuhr einfach abschneiden, indem ich erstmal den Schwächsten angegriffen habe. Und das war natürlich immer super schlimm. Und wir haben da geflucht. Sobald wir wieder hochgegangen sind Richtung Tageslicht, war das ganz klar, dass wir irgendwie wieder anders miteinander gesprochen haben. Und das mussten wir an keiner Stelle definieren, weil das einfach klar war. Und das sind natürlich so Regeln, gut, wenn es alle verstehen, schlecht, wenn der Chef das jetzt in dem anderen Beispiel nicht verstehen würde. Aber man könnte natürlich jetzt auch so Games-Entwicklerinnen wie Jane McGonigal reinnehmen, die irgendwie von einem klaren Ziel spricht, was in digitalen Spielen auch vorherrscht, ein klares Regelwerk. Was sagt sie noch? Ich glaube, individuelle Freiräume und Kreativität, dass das möglich ist und zugelassen wird. Feedback ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache. Die ist, glaube ich, bei anderen Definitionen fehlt die manchmal. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache auch für Erklärungsversuche, was dann an Spielen fasziniert, wenn man Eltern beispielsweise erklären möchte, wieso Kinder, Jugendliche fasziniert sind, weil ich da auch ein Feedback bekomme. Direktes, ich weiß, die Waffe für das Monster war genau die richtige Entscheidung oder war falsch und ich versuche es nochmal. Und in anderen Lebenskontexten, Mathearbeit, Deutscharbeit, kriege ich irgendwann mal mein Feedback und hier kriege ich es aber sehr unmittelbar, was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und die freiwillige Teilnahme oder Akzeptanz der Regeln ist natürlich auch von McGonagall nochmal beschrieben worden. Aber das sind so ganz viele wenn nachher nochmal Zeit ist, das ist kein Definitionsversuch, aber ich habe mich nochmal anders angenähert, ohne das jetzt so wissenschaftlich zu sehen. Vielleicht passt das nachher nochmal rein, weil ich auf jeden Fall sagen kann, dass Spiele ganz toll sind, ganz wichtig sind, dass wir viel zu wenig spielen und dass ich Bibliotheken mag. Das wollte ich schon mal relativ früh gesagt haben.
Das ist an so einem Podcast, glaube ich, auch sinnvoll, weil jetzt viele Bibliotheken auch zuhören, von daher.
Genau, ja. Ich wollte nochmal gerade auf den Punkt der digitalen Komponente gerade zurückkommen, weil das ist ja das, was ja quasi dann bei den digitalen Spielen im Endeffekt die Besonderheit ist oder das Alleinstellungsmerkmal. Und da ist natürlich immer relevant, dass wir noch zwei weitere Komponenten haben. Das ist einmal natürlich das Gerät, die Hardware, auf der ich quasi das Spiel läuft. Und dann im Endeffekt noch die Eingabemöglichkeit, ne? Also das der Controller, der Touchscreen oder im Bereich der Bewegungssteuerung dann der ganze Körper, der natürlich dann auch im Endeffekt dann da eine Rolle spielen kann. Ne? Und das ist, das hat ja, wenn wir jetzt in die Geschichte zurückgucken, hat das ja dann mit den Konsolen an Fernsehgeräten angefangen, beziehungsweise ganz früher, so die ersten digitalen Spiele, das waren ja auf so einem Oszillograph, nee, war das richtig?
Mhm. Ja, du meinst
ja, ne?
Pong, ja.
Genau, dieses das Pong-Spiel, was dann auf so einem Monitor dann eigentlich da nur diese Linie war, die hin und her gefahren ist, waren ja quasi der Ursprung. Hier vielleicht eine sehr spannende Tipp für alle, die mal in Berlin sind, sich das Computerspielemuseum anzugucken. Da kann man ganz schön auch die Geschichte der digitalen Spiele sich anschauen, macht sehr viel Spaß. Genau, und wenn wir jetzt wieder ins Heute springen, dann sind die Grenzen, was quasi so möglich ist, natürlich da sehr, sehr, sehr riesig. Ne? Also ob wir jetzt von VR-Brillen reden oder irgendwie Spielen auf dem Smartphone an der Bushaltestelle oder mit der Alexa als Sprachsteuerungsspiel, also da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, das ist Wahnsinn, genau. Das so ein bisschen zum Thema, was sind eigentlich digitale Spiele? Da könnten wir jetzt natürlich auch noch irgendwie quatschen bis zum geht nicht mehr, aber vielleicht gehen wir mal so ein bisschen auf den Aspekt dann rüber, beziehungsweise was ich halt jetzt überlegt hatte, ist zu überlegen, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, warum eigentlich digitale Spiele in Bibliotheken zu finden sind und warum sie auch meiner Meinung nach, und ich gehe mal davon aus, dass ihr da genau die gleiche Meinung habt, auch in eine vor allem öffentliche Bibliothek definitiv gehören. Und habe dann überlegt, dass wir uns mal so ein bisschen dem kulturellen Aspekt von digitalen Spielen quasi anschauen. Und da ist tatsächlich zu sagen, dass digitale Spiele in Deutschland als Kulturgut gelten. Und das hat man vor allem dadurch, ist das deutlich geworden, dass seit 2008 der GAME, das ist der Bundesverband der Computerspielindustrie, der ist seit 2008 im Deutschen Kulturrat zu finden. Da hat es auch in den letzten Jahren, glaube ich, nochmal eine Veränderung gegeben. Jürgen, du weißt das wahrscheinlich besser, ne?
Genau, aus dem BIU wurde, also Zusammenschluss der Bundesverbände oder des zu dem Bundesverband GAME. Das war vorher zwei Geschichten. Die sind fusioniert sozusagen. Mhm,
okay. Genau, die sind fusioniert. Das ist, ich weiß nicht, noch gar nicht so lange her. Ne? Das ist irgendwie ein paar Jährchen erst her.
Gefühlt, glaube ich, 2 Jahre, aber man vertut sich da ja ganz schnell. Aber,
genau.
Naja, ist, glaube ich, nicht so wichtig für die Leute. Also deswegen, ob jetzt das mal zwei Institutionen gab oder nicht. Aber ich habe es auch gelesen, dass es wirklich mal zwei Institutionen waren, die jetzt in einer fungiert sind. Von daher. Ja,
aber ich glaube, so 2008, das war das Entscheidende, was Lukas auch angesprochen hat, dass der Deutsche Kulturrat tatsächlich digitale Spiele auch als Kulturgut angesehen hat, das auch benannt hat und das tat tatsächlich auch der Arbeit von Menschen, die in dem Bereich auch gegen sehr viele Windmühlen und auch andere Menschen kämpfen durften, hat das schon auch ganz gut getan. Also das hat man schon gemerkt und jetzt so mit, über 10 Jahren liegt es ja schon zurück. Ist das ganz spannend. Also ich habe... Ich war tatsächlich, ich glaube, 3 oder 4 Jahre auch beim DCP, beim Deutschen Computerspielpreis in der Jury und hatte dann 2018 auch das Gefühl, dem entsprechenden Menschen, der das ins Leben gerufen hat, zu danken dafür, dass es dann aufgenommen worden ist. Das war tatsächlich, also es hat der Arbeit wirklich gut getan. Auch wenn man jetzt damit jedes Buzzword-Bingo gewinnt, wenn es dann darum geht, sind Kulturgut, sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sind dies, sind jenes. Also da gehört das natürlich auch dazu, aber auch zu Recht. Aber weil Lukas, du ja oder ihr beide, Lukas und Dennis, aus Bibliotheken kommt und ich ja nicht, wäre jetzt mal so die spannende Frage, soll ich mal versuchen, spontan mir zu überlegen, wieso Games in Bibliotheken gehören? Ich weiß nicht, wohin das gehört, aber wohin das führt.
Ja, bitte gerne.
Bitte gerne, ja, ich bin gespannt.
Also, ich näher mich, glaube ich, tatsächlich von ganz weit hinten, weil ich, wie gesagt, auch schon länger in dem Bereich tätig bin und ich habe angefangen, ich mochte immer Bibliotheken und ich habe Bibliotheken immer in meinen ersten Vorträgen auch noch so als Beispiel mit aufgeführt. Da war es so, dass in Köln das Ausleihen eines Mediums 3 Mark gekostet hat. Mhm. Also keine Angst, kurz danach ist der Euro eingeführt worden, also ist so etwas über 20 Jahre her. Und da hatte ich immer so eine Folie, die habe ich noch vor Augen, dass das Ausleihen eines Mediums halt 3 Mark kostet. Wenn ich das aber ungeprüft einfach kaufen würde, quasi die Katze im Sack, weil es so tolle Sachen wie den Spieleratgeber NRW oder andere Broschüren, Institutionen oder anderes nicht gibt, da kann es ja dann sein, dass ich die Katze im Sack kaufe. Auch Internet und Let's Plays, das gab es damals ja alles noch nicht. Und dann war immer so das Beispiel, auch Bibliotheken anzuführen als Ort, wo man Dinge ausleihen kann, wo man Dinge ausprobieren kann. Und da gehe ich jetzt weiter und beziehe das nicht nur auf digitale Spiele, sondern auf Medien, dass ich mir mit Genuss eine Platte anhören kann oder auch einen Film ausleihen kann und ohne, dass jemand hinter mir steht und sagt, kaufen Sie das jetzt auch oder irgendwas, sondern auch eine Zeitschrift. Ich kann ja in der Bibliothek eine Zeitschrift in die Hand nehmen, mich irgendwo hinsetzen und die stundenlang lesen, ohne dass jemand kommt und sagt, kaufen Sie das jetzt? Und das finde ich natürlich erstmal so als Vorgeschichte ganz gut. Ich versuche es jetzt ein bisschen zu raffen. Ich glaube, die Frage ist, für uns alle klar und ich glaube, die Irritation ist von Menschen, die Bibliothek ansehen als Ort, wo Bücher stehen. Die würden so Fragen stellen, warum sollen da jetzt Computerspiele sein? Die würden auch fragen, warum sollen da jetzt DVDs sein oder was, man kann da auch Spiele ausleihen. Und wenn du denen noch erklärst, dass da mittlerweile auch 3D-Sachen gedruckt werden können und dass du den Roboter ausleihen kannst, dann fragen die sich ja wirklich, was hat das noch mit Bibliotheken zu tun? Und ich glaube, dass Bibliotheken auf der einen Seite halt natürlich einen kulturellen Auftrag haben, dass sie auch ein Bildungsauftrag haben und entsprechend auch Lernort, Spielort, Ort der Bildung, Ort der Begegnung sein sollten. Ich glaube, dass dazu gehört, auch Dinge zu ermöglichen, also Zugänge zu ermöglichen, das natürlich auch ganz klar im Bildungsauftrag verortet. Und zum Bildungsauftrag gehört auch Lernen und zum Thema Lernen gehören auch Spiele und zum Thema Lernen gehören auch digitale Spiele. Und für mich sollte eine Bibliothek auch Spielraum sein. Also ich mag Spielraum als Begriff, ist immer sehr schön. Bibliotheken sollten halt ein Spielraum sein, der Menschen genau sowas ermöglicht. Der Ort sollte sein, offen sein für Veranstaltungsformen und das halt für jeder Mensch. Also für Männlein, Weiblein, für Kinder, für Jugendliche, für Seniorinnen und Senioren, für alle, die da einen wunderbaren Ort finden werden. Und ich glaube, dass Bibliotheken es total schwer haben. Also das so aus meiner Außenperspektive, weil ja vieles auch jetzt wegfällt, also gar nicht mehr physisch da ist. Das neueste Spiel gibt es dann gar nicht mehr zum Ausleihen. Das heißt, ich habe jetzt noch Generationen, wie meinen eigenen Sohn, herangeführt an Bibliothek. Und der wird dann irgendwann feststellen, nee, ich kann da gar nicht hingehen, weil das Spiel gibt es da gar nicht. Mhm. Oder die CD gibt es da gar nicht. Oder weiß ich nicht. Also so Sachen sind natürlich auch jetzt als Herausforderungen, die da hinzukommen. Aber ich sehe halt umso mehr, was da alles passiert. Also die Maker-Szene ist da angesprochen worden, was in Bibliotheken tatsächlich alles möglich ist. Nicht nur da hingehen, was ausleihen und wieder weggehen, sondern da bleiben, verweilen, dort anderen begegnen und sich wohlfühlen und Dinge machen. Und das finde ich super. Und da gehört Spielen genauso zu wie Buch lesen oder eine Zeitschrift lesen oder irgendwas anderes. Mhm. Das jetzt mal so aus der Nicht-Bibliotheks-Perspektive.
Ja, stimmt. Also ich kann es fast so unterschreiben. Ich kenne natürlich auch die Meinungen der Bibliotheksmitarbeiterinnen, sage ich mal so, die natürlich eine ganz andere Definition, nicht eine Definition davon haben, sondern sich teilweise Gaming natürlich in eine Schmuddelecke stecken. Also das kriege ich manchmal so mit, dass man denkt, ach ja, die spielen ja dann nur, da wird sich nur gekloppt, so ungefähr. Und das ist etwas, was nicht ganz so einfach aufzubrechen ist. Also das ist diese große Problematik, die es da gibt. Ich glaube, Bibliothek selbst als Institution möchte das auch, aber es gibt halt auch andere Widerstände, wo dann gesagt wird, nee, nee, ist das denn überhaupt pädagogisch wertvoll? Wertvoll, in Anführungsstrichen. Das kriege ich sehr oft von anderen Institutionen, beziehungsweise anderen Menschen halt auch immer wieder an den Kopf geworfen, ne? Dass das nicht pädagogisch wertvoll, in Anführungsstrichen, ist.
Ja, aber doch auch zu Recht, oder? Also, wenn ich das jetzt so, ich lege mir jetzt gerade selber ein Ei, aber ich kann das Argument erstmal verstehen. Na, mache ich da jetzt so eine Daddelbude auf und das irgendwie hinten in der Ecke und da kloppen die sich eh nur, weil der eine darf jetzt nicht mehr an den Controller und die wollen ja eh immer, eigentlich wollen die ja sogar noch Sachen spielen, die sie gar nicht spielen dürfen.
Genau.
Und ja, ich denke, der Ort muss natürlich mehr sein als einfach nur das bereitstellen, sondern das auch ein Stück weit begleiten. Also, ne, das ist eine schwierige Balance, weil dazu gehört auch ein Stück Freiheit. Wenn ich gerade die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen sehe, die brauchen auch ihre Freiheiten, auch Dinge machen zu können. Da ist die Frage, wie kann ich das mit begleiten, auch in einem öffentlichen Kontext. Aber ich denke, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten auch, also ich würde mal andersrum sagen, nicht digitale Spiele allein, sondern pädagogisches Handeln macht Spielen pädagogisch wertvoll. Oder weil es da gerade auch um diese von dir, Dennis, angebrachte pädagogische Geschichte geht und wertvolle Geschichte. Und ich glaube, dass ich natürlich wunderbare Angebote machen kann. Und ihr habt ja ganz tolle Beispiele dazu, dass man das auch entsprechend begleiten kann. Wenn man jetzt nur sagt, wir sind hier eine kostenlose Ausleihstelle, und die können sogar bei uns noch zocken, das alleine ist es ja nicht, sondern einfach auch zu sehen, was gibt es da. Und ich finde, das beste Beispiel ist immer noch sowas, was ja Lukas auch macht. Bei dir weiß ich es gar nicht, Dennis. Aber das sind so Spieletestergruppen.
Habe ich ähnlich. Habe ich ähnlich. Natürlich nicht mit dem Spieleratgeber NRW, aber vom Prinzip her habe ich das auch. Natürlich selbst organisiert, aber ansonsten ja.
Ja, und der Gedanke, der dahinter steckt, der ist ja so großartig und das funktioniert so gut, dass ich da natürlich jedem, der sagt, ja, was sollen denn digitale Spiele in der Bibliothek natürlich direkt ein ganz, ganz, ganz großes Argument entgegenbringen kann.
Klar, na klar. Also ich muss dazu sagen, ich kenne viele Bibliotheken, die dann einfach sagen, ach ja, um Gaming irgendwie in unsere Bibliothek zu holen, stellen wir einfach eine Konsole rein. Und dann kann man sich halt an der Theke irgendwie den Controller ausleihen, eine halbe Stunde spielen und dann wieder gehen, so ungefähr. Das gibt es sehr oft. Ich kenne das von vielen Bibliotheken so, aber für mich ist das ein bisschen teilweise zu wenig. Also wir haben es ja schon gesagt, also eigentlich muss es ja irgendwie pädagogisch nicht betreut, aber zumindest unterstützt werden. Und ich habe das versucht, also ich habe einen Gaming-Tag in einer Stadtteilbibliothek. Also meine Bibliothek hat 5 Stadtteilbibliotheken. Die sehr, sehr viel, und die eine Stadt hatte relativ viele Kinder. Und ich habe teilweise bis zu 80, muss man sich vorstellen, bis zu 80 Kindern in 3 Stunden dort, die dann hinkommen und spielen wollen. Was wir jetzt durch die Corona-Zeit ein bisschen drosseln müssen. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr hohe, ja, eine hohe Anzahl von Teilnehmerinnen, die dort hinkommen. Das ist halt schon vorher gestartet, als ich da war. Und ich versuche gerade so ein bisschen das pädagogisch wertvoll in Anführungsstrichen hinzubekriegen, dass wir natürlich auch so ein paar Sachen ausprobieren können. Ich versuche halt auch so Mitmachaktionen dort zu machen, um es ein bisschen nicht nur das, ach, wir spielen jetzt, wir gehen einfach zur Bibliothek und spielen dort, um uns zu treffen, was auch okay wäre, aber eben für mich ist das halt so ein bisschen noch der Faktor, wo ich sage, es muss so ein bisschen Mehrwert da sein, als nur, dass wir da gemeinsam spielen. Was nicht immer einfach ist, aber es funktioniert relativ gut. Also deswegen sind ja auch die Teilnehmerzahlen so hoch. Und teilweise müssen wir die Leute auch wegschicken, weil so viele Kinder da rein wollen. Das macht es für mich halt halt nicht ganz so einfach, dieses Angebot halt so vernünftig, also so zu gestalten, wie man sich das wünschen würde, weil es halt eine Poly- halt schon mal vom Anfang an gestartet worden ist. Also nicht von mir, sondern von anderen. Lustigerweise von der Computerspielschule. Also das Programm ist von der Computerspielschule mal entstanden, von den Kolleginnen und Kollegen, die es in Greifswald gibt. Ja. Und ich muss das jetzt irgendwie halt pädagogisch auffangen, weil es halt dann gelaufen ist. Und dann waren sie weg und dann war das Programm auf einmal ja sehr chaotisch. Jetzt läuft es relativ gut. Deswegen haben wir auch halt, wie gesagt, diese Teilnehmerzahlen, aber es ist halt, das muss halt auf kontinuierlich irgendwie begleitet werden. Wenn das nicht begleitet wird, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, das so vernünftig wie möglich laufen zu lassen.
Ich habe, bevor wir jetzt weiter über praktische Projekte sprechen, beziehungsweise da wollen wir uns ja auch gerne gleich noch viel Zeit für nehmen, weil das ist ja eigentlich, denke ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit das Spannendste. Was gibt es eigentlich so für Projekte oder was haben wir auch so aufgeschnappt und vielleicht auch schon selber umgesetzt? Aber ich möchte gerne mal so eine Mischung aus dem anknüpfen, beziehungsweise nochmal wieder einen Schritt zurückgehen zu der Frage nochmal, warum eigentlich Spiele in öffentlichen Bibliotheken, beziehungsweise was heißt es eigentlich für eine Bibliothek, wenn sie jetzt sagt, okay, wir wollen das Medium Computer- und Videospiele bei uns in der Bibliothek aufnehmen. Und da finde ich nämlich den Ansatz, den der gute Kollege Mark Robin Horn von der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken aus NRW mal in einem Artikel formuliert hat, ganz spannend, weil er hat nämlich gesagt, okay, wenn wir das Medium digitale Spiele nehmen und uns überlegen, was muss eigentlich alles gemacht werden, damit das als Medium wirklich auch in der Bibliothek aufgenommen werden kann, spricht ja von verschiedenen Zugangsformen. Das ist ja sowieso ein Wort, womit Bibliotheken gerne arbeiten, ist einen Zugang schaffen. Also Bibliothek schafft einen Zugang zu einem bestimmten Medium. Der einfachste Aspekt, der wahrscheinlich in den meisten Bibliotheken auch der erste ist, ist der physische Zugang. Also das heißt, wir stellen als Bibliothek ein Spiel und aber auch eine Hardware bereit, weil das ist ja im Vergleich zu einem Buch brauche ich ja mehr als ein Spiel. Weil wenn ich jetzt nur die Scheibe in der Hand habe oder die Cartridge oder den Download-Code heute, damit kann ich nicht viel anfangen, weil ich brauche immer noch die Hardware dazu. Und deswegen, damit ich quasi auch sämtlichen Menschen den Zugang gewähren kann, habe ich dann im Endeffekt dann noch die Hardware. Oft ist es so, dass Bibliotheken das vor Ort haben. Das heißt, die haben dann irgendwie Konsolenstationen, Konsolenecke, manchmal sogar ganze Konsolenräume. Und was hinzukommt, was glaube ich auch in Zukunft mehr wird, ist, dass auch Konsolen verliehen werden. Ob das jetzt irgendwie nur ein Handheld ist, also ein Gerät, was ich standalone unterwegs spielen kann, oder halt wirklich die Konsole, die ich zu Hause an den Fernseher anschließe. Aber das wäre quasi so der physische Zugang, den eine Bibliothek bieten kann. Dann der zweite Zugang wäre ein inhaltlicher. Also das heißt, sich nicht nur quasi physisch mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern auch inhaltlich. Das heißt, da geht es tatsächlich darum, dass das Personal vor Ort auch ein gewisses Fachwissen hat. Das heißt, die wissen auch, was für Spiele und was für Konsolen in der Bibliothek gerade vorhanden sind, was es für Genres gibt, ne? Also was es für Möglichkeiten gibt zu spielen, was es vielleicht auch für Medienwelten gibt, was auch, finde ich, ein schöner Begriff ist, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir sprechen ja mittlerweile von crossmedialen Umgebungen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal, als Beispiel Minecraft nehme, da habe ich, das hat angefangen mit einem Spiel, da habe ich aber mittlerweile auch unterschiedliche Spiele zu, da habe ich etliche Bücher zu, was man im Spiel machen kann. Es gibt mittlerweile Romane, die im Minecraft-Spiel spielen, die auf der Bestsellerliste stehen. Ich weiß gar nicht, ob es zu Minecraft gibt, glaube ich, noch keinen Kinofilm, aber auf jeden Fall so bestimmt ganz viele Makinimas, also so quasi im Spiel aufgenommene kleine Filme. Das heißt, jetzt nochmal zurück auf den Begriff des inhaltlichen Zugangs. Da geht es tatsächlich halt darum, was hat es mit dem Spielen an sich auf sich, was gehört da alles zu? Da gehört bestimmt auch dazu, dass ich neben den Spielen an sich auch Spielezeitschriften habe, wo dann über Spiele informiert wird, dass ich auch wissenschaftliche Literatur dazu habe, was es mit Spielen auf sich hat und so weiter und so fort. Und den dritten Zugang, den Herr Horn anspricht, ist der kulturelle Zugang, der nochmal jetzt quasi einen Schritt weiter geht und Spielen halt auch als Kulturgut im Endeffekt ansieht und da sich Gedanken dazu macht, okay, Spielen ist viel mehr als einfach nur die Konsole anmachen oder den Computer anmachen und darauf zu spielen, sondern Spielen ist auch sich Let's Plays angucken, sich Livestreams angucken, E-Sport, Cosplay, also einfach nur die Begriffe, die ich jetzt mal reinwerfe, also vielleicht auch Workshops, um Spiele selber zu gestalten und so weiter und so fort. Also das alles rund um das Spielen an sich, was dazu gehört, dass das auch Einklang in Bibliothek findet. Also vielleicht da mal so der Überschlag zu den anderen Medien in der Bibliothek. Also wenn wir jetzt irgendwie wieder beim Buch sind, da sind Veranstaltungen schon immer in Bibliotheken, haben da eine Rolle gespielt. Ob das jetzt irgendwie die Lesung ist, wo Autoren ihre Bücher vorstellen, ob das jetzt der Schreibworkshop für Kinder und Jugendliche ist oder der Seniorennachmittag, wo irgendwie über Literatur gesprochen wird und so weiter und so fort. Und quasi auch das alles, was es schon für die anderen Medien in Büchern gibt, dass auch das für die digitalen Spiele in Bibliotheken eine Rolle spielt. Das wäre so der dritte Zugang, um das mal so ein bisschen bisschen auf diese Ebenen zu verstricken. Und das, was natürlich Herr Horn nicht berücksichtigt, was ihr beide aber ja gerade schon alles genannt habt, ist natürlich der pädagogische Aspekt, der da noch eine Rolle spielt. Ne? Also wie kann jetzt auch mithilfe einer Veranstaltung, einem Workshop oder einem Konzept zum Thema Gaming in Bibliotheken, wie kann da auch quasi Pädagogisches vermittelt werden oder auch quasi in Medienkompetenz Förderung unterstützt werden.
Genau, das machen ja ganz viele mit verschiedenen unterschiedlichen Angeboten. Ne? Also du hast ja deine Spieletestergruppe, wie wir ja schon gesagt haben. Ich hab's ähnlich, ich habe einen Gaming-Club, wo wir Spiele testen. Ich habe natürlich jetzt nicht die ganze Ausrüstung, noch nicht, sage ich mal, aber ich habe wir haben einen gemeinsamen Fragebogen entwickelt und wo wir dann versuchen, also einen Testbogen entwickelt, wo wir dann gucken, Wie gut ist ein Spiel, wie bewertet man das und so weiter. Und es ist immer sehr spannend, wie unterschiedlich auch Spiele, ne, auf unterschiedlichen Gruppen ankommen. Ich habe auch sowas für Schulklassen mal angeboten, wo dann nicht die ganze Schulklasse, also die geteilte Schulklasse zu mir gekommen ist und wir Spiele getestet haben im Unterricht. Das war schon für die vor allem, was machen wir denn jetzt? Wir spielen? Ja, wir spielen, ihr dürft Spiele ausprobieren und wir testen sie und wir bewerten sie und das war schon cool. Ich habe einfach halt auch versucht, so Spiele anzubieten, die man vielleicht nicht unbedingt kennt oder die auch aus dem Indie-Bereich kommen, um so ein bisschen auch einen anderen Faktor nochmal zu haben. Na klar, auch den Bestand natürlich so ein bisschen mit reingenommen, aber ich versuche halt immer Spiele reinzunehmen, die man nicht unbedingt jeden Tag irgendwie spielen würde. Und das ist immer sehr spannend, wie dann so sehr, sehr einfache Spiele. Ich weiß, 12 Orbit ist zum Beispiel etwas, was Bibliotheken auch kostenlos benutzen können. Also sich komplett mit 12 Leuten an einem iPad oder Tablet oder auch an einer Switch zu setzen und dann gemeinsam ein Spiel zu spielen mit 12 Tasten. Mehr gibt's nicht. Und es kommt bei vielen verschiedenen Gruppen, mit denen ich das gemacht habe, sehr, sehr gut an, obwohl es eigentlich relativ simpel ist. Ja? Hm. Weil der Spaßfaktor dann doch noch ein anderer war. Und das muss man sich halt einfach trauen, sowas auch einfach zu nehmen. Halt nicht nur den Bestand zu denken, sondern halt auch zu sagen, ich bediene mich aus anderen Töpfen, Weil sonst ist es halt, glaube ich, zu wenig. Also klar kann man damit ausleihen, anfüttern sozusagen, was ja auch immer auch eine Perspektive ist. Aber ich glaube, das ist, man muss so ein bisschen davon, nicht davon weg, aber man muss sich so ein bisschen überlegen, was kann ich halt noch mehr bieten als unseren Bestand?
Ja. Ich hab mal tatsächlich eine Frage an euch. Oder Jürgen, du möchtest was sagen?
Ja, ich wollte gerade noch so eine andere Perspektive reinnehmen, weil wir ja jetzt gerade mit den Beispielen auch sehr stark auf der Perspektive sind oder bei der Zielgruppe, die wir, wenn es dann um Medienpädagogik geht, wenn es um Pädagogik geht, wenn es dann immer noch um Reste von bewahrpädagogischer, Ausgangssituation geht. Man schaut natürlich sehr stark auf Kinder und Jugendliche mit den Angeboten. Ganz spannend fand ich zwei Sachen. Ich hatte vor, das mag jetzt auch über 20 Jahre her sein, eigentlich ein System mir überlegt, wie hatte ich das genannt, etwas, Erfahrungen, Tipps, Wertungen ausgeliehener Software. Und das war eigentlich ganz klein gehalten, auch noch mit dem Fokus auf analog. Frau Müller, Herr Meier, die ein Spiel ausleihen, kriegen einen Zettel dabei, so einen Beipackzettel, wirklich eine Seite und können da händig kurz ankreuzen, ja, hat alles geklappt mit der Installation, aber auch eine Wertung hinterlassen und auch Dinge anregen in 2, 3 Sätzen. Das Ganze wird abgeheftet, alphabetisch, das können Bibliotheken super und dann in Ordner und wenn ich mir das irgendwie angucken möchte, ach, hat jemand hier schon dieses Spiel oder diese Lernsoftware Spaß mit Mathe oder keine Ahnung, was mal ausprobiert, dann finde ich da vielleicht 5 unzensierte Wertungen. Das Ganze kann man natürlich überlegen, das war damals noch in der Zeit, wo es mit dem Internet gerade anfing, das dann halt auch noch kurz einzugeben, dass man das halt auch elektronisch in OPAC oder wo auch immer reinstecken könnte, dass man es da auch hat. Und das war natürlich jetzt gar nicht auf die Erfahrung von Kindern, von Jugendlichen, sondern auch auf die, die es mit begleiten. Das schließt das natürlich nicht aus, selbst wenn dann Malte 15 Jahre ein Spiel ausleiht, der könnte das natürlich auch ausfüllen. Aber tatsächlich so irgendwie ein System zu schaffen, ganz niederschwellig, wo Erfahrungen nicht verloren gehen und es bringt mir halt nichts. Ich bringe das Spiel zurück und sage dann der Bibliotheksmitarbeiterin, ja, das und jenes. Die merkt sich das auch, aber ist am nächsten Tag nicht da oder beim nächsten Mal ist jemand anders in der Ausleihe. Und das war so diese eine Perspektive. Und diese andere Perspektive war damals das Angebot des, soweit ich weiß, ersten Modellprojektes in Neukirchen-Flüen. Später hat das Kind den Namen der Daddelbib bekommen, sehr charmant. Und wir sind damals mit angefragt worden, ob wir jemanden kennen würden und der das machen würde und wie man vielleicht so einen Projekt, was damals halt noch keine Vergleichsprojekte hatte, mitgestalten könnte. Und das haben wir dann gemeinsam mit dem Spieleratgeber, damals noch nicht Fachstelle für Jugendmedienkultur, sondern einfach Computerprojekt und Spieleratgeber, mit denen zusammen gemacht und eine Geschichte drumherum gestrickt für Eltern und Kinder, die dann gemeinsam irgendwie in einer Spielaktion die Bibliothek kennengelernt haben, auch als spannenden Ort. Ein Ort, der einfach auch mal abends geöffnet wurde, wo halt sonst keiner war, also total spannend. Gleicher Ort, andere Uhrzeit, was völlig anderes. Und die mussten dann den bösen Dr. Ghost-Hacker entlarven und mit Erpresserbrief vom Bürgermeister und okay. Der mich tatsächlich so ein Erpresservideo geschickt hatte und das nachher erst aufgeklärt hatte. Also das hat super funktioniert und war ganz toll. Was aber daraus folgte, war nicht nur, dass es da bekannt wurde, sondern es wurde in der Bibliothek eine Stelle etabliert, die auch dafür zuständig ist. Also das war so der Vorläufer der medienpädagogischen Stelle in Bibliotheken. Und vor Ort gab es 5 oder 6 Rechner, Konsolen, glaube ich, auch im Ansatz. Und ich konnte mir als Jugendlicher, aber auch da die Zielgruppe Eltern, Pädagoginnen, Pädagogen, ich konnte mir die Sachen vor Ort anschauen und zeigen lassen oder installieren lassen und da mal ausprobieren. Und das war natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive, vielleicht auch in Richtung Service. Ich sage es jetzt mal ganz, ne, Beratung und all das, was drumherum gehört, Service-Gedanke auch für Bibliotheken. Und das war natürlich ganz toll. Das ist, ich glaube, das zweite Projekt war dann Games for Kalk. Ähnlicher Ansatz, da dann aber doch sehr stark auf die Spiele-Testergruppen. da ist so dieser andere Ansatz ein bisschen verloren gegangen, was ich schade fand. Aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man sich da aufstellt. Und ich wollte nur diese Perspektive auch gerne nochmal reinbringen, dass wir nicht nur bei Kindern und Jugendlichen hinschauen sollten oder für die was überlegen sollten, weil dann bin ich ganz oft von Außenstehenden, kriege ich dann sicherlich den Vorwurf, naja, ihr triggert die an und ihr holt die jetzt über die Games rein. Früher hätte man noch gesagt, mit Mäusen, also mit Computermäusen, fängt man Kinder und Jugendliche oder so, so rattenfängermäßig. Oder mit den Spielen ködert ihr die nur und keine Ahnung, was ihr da macht. Und ich denke, das gehört halt auch dazu, bis hin zu allen möglichen Angeboten, die man dann auch weiterdenken kann und die man auch super kombinieren kann. Also wenn ich jetzt wirklich denke, naja, dann machen wir mal einen Abend, wo wir mal den Eltern zeigen, was es vielleicht für Alternativen zu Fortnite gibt, dann bin ich ja clever bedient oder clever, wenn ich dann auch Jugendliche mit ins Boot hole, die das dann auch mal zeigen. Und also da wären wir jetzt, glaube ich, schon zwei Schritte bei den möglichen Projekten, aber die Perspektive wollte ich auf jeden Fall.
Ja, ich habe vollkommen richtig, Jürgen. Ich hatte, bevor du jetzt gerade den Aspekt nochmal genannt hast, mir gedacht, euch mal zu fragen, was sollten denn Bibliotheken alles auf jeden Fall machen, wenn sie jetzt sagen, also ich sag mal, wir gehen jetzt mal in eine Bibliothek, die das Thema noch gar nicht thematisiert hat, also noch nicht mal irgendwie, wir haben Spiele oder Konsolen da. Mhm. Was meint ihr denn, wenn die jetzt sagen, okay, wir machen das jetzt, wir nehmen das jetzt mit auf die Agenda und wollen nächstes Jahr das Thema Gaming komplett in Angriff nehmen? Geld spielt erstmal keine Rolle. Wäre natürlich wunderschön. Gibt es nicht. Nein, aber was meint ihr, was dann auf jeden Fall notwendig ist? Also was ist eurer Meinung nach, wenn jetzt eine öffentliche Bibliothek sagt, wir wollen das thematisch aufnehmen, was müssten die denn alles?
Also die Frage ist natürlich dann, wie stelle ich das personell auf? Aber man kann sich ja das noch anders überlegen und sagen, ich suche mir einen Kooperationspartner dafür. Auch das wäre eine Möglichkeit, anstatt, klar kann man sich überlegen, jetzt eine Medienpädagogenstelle zu schaffen oder Medienpädagogenstelle zu schaffen, aber man kann ja auch mit in Kooperationen denken dabei. Also man muss ja nicht immer, nur wenn man jetzt ein Angebot mal machen möchte, sich jetzt eine komplette Stelle dafür schaffen müssen. Also es ist ja quatschig, aber so eine Kooperation mit einer Institution wäre eine Möglichkeit. Da gibt's ja einige, die dafür in Frage kommen würden. Es gibt ja Jugendzentren, die auch teilweise sich gaming-affine Kolleginnen und Kollegen haben. Oder wenn man eine Computerspielschule in der Nähe hat, das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, wo man sagen kann, wir kooperieren da miteinander. Es gibt da viele Möglichkeiten. Also, das wäre das eine. Natürlich, inwieweit trägt das dann das Bibliothekspersonal dann mit? Das ist ja auch immer so eine Sache. Das müssen die alle mittragen. Das ist auch immer, da muss man alle mitnehmen. Weil es gibt natürlich auch die sagen, nee, wir wollen das eigentlich gar nicht oder so. Ne? Also man muss man halt irgendwie den Weg finden, das vielleicht zu erklären oder auch zu sagen, sie probieren es einfach auch mal selber aus. Das finde ich immer ganz spannend, wenn Kolleginnen und Kollegen dann selber mal versuchen zu spielen und so Sachen auszuprobieren. Dann ist das nämlich ein ganz anderer Hintergrund dahinter, als wenn sie das einfach nur vorgesetzt bekommen. Das ist, man muss sie halt wirklich mitnehmen.
Ich glaube, ganz wichtig ist, erstmal ruhig bleiben. Also wenn da jetzt wirklich so das Szenario ist, Geld spielt keine Rolle. Und ich habe es so verstanden, dass es nicht nur ein einmaliges Angebot ist, sondern tatsächlich dann auch längerfristig, dass man dann nicht denkt, oh Gott, jetzt gehe ich zum Elektronikfachhandel und kaufe erstmal Wildkonsolen, sondern dass man sich tatsächlich, was auch für die Pädagogik und für die Medienpädagogik wichtig ist, einfach nochmal zurücklehnt und überlegt, was für Ziele möchte ich erreichen, was für einen Auftrag habe ich vielleicht und was Dennis letztendlich schon angesprochen hat mit Kooperation, sich einfach auch Know-how von Menschen zu holen, die sowas schon gemacht haben und vielleicht auch die ein oder anderen Fehler schon gemacht haben. Wobei Fehler möchte ich gar nicht so stehen lassen, aber die vielleicht schon Umwege gehen mussten, die man vielleicht vermeiden kann, ohne zu sagen, dass jeder Umweg schlecht ist, aber einfach Expertise reinholen. Und Expertise habe ich ganz, ganz an ganz vielen Orten. Das kann sein, dass der eigene Sohn, die eigene Tochter da von zu Hause einfach ein bisschen was an Know-how und Erfahrung mit reinbringt und auch an Wünschen, ne? Kleine Zielgruppenumfrage mal daheim, dass ich aber natürlich auch Kooperationen suche, wie schon benannt, in formalen und nonformalen Bildungskontexten, sprich im Jugendzentrum, in der Computerspielschule, in der richtigen Schule. Auch da gibt es Kooperationen. Auch vielleicht ganz vorwiegend jetzt mal wegzugehen von, wir richten unser Augenmerk jetzt auch immer nur noch auf Kinder und Jugendliche, also nur auf Kinder, ich könnte auch Erwachsene reinziehen. Und ich hatte für eine Bibliothek hier in der Nähe von Köln mal, ich hatte das schon vorher in der Schublade, das Konzept, und hatte denen das gegeben, für Spieletester, und zwar so Silver Gamer.
Cool, ja.
Da haben wir schon mal Angebote gemacht, von wegen, ja, Frau Erna, 82 und Herr, weiß ich nicht, Herr Hans, auch 82, die dann tatsächlich so im imaginären Schaukelstuhl sitzen, sich filmen und zeigen, was sie spielen und das ganz niederschwellig und das mit einer Authentizität, die einfach ja total schön ist. Da gibt es ja so ganz abgefahrene Beispiele jetzt von irgendwelchen Let's Playern aus Amerika oder keine Ahnung was. Die Idee hatte ich vorher schon und wirklich sehr naheliegend. Und wenn ich sage, naja, das ist mir jetzt aber auch ein bisschen zu wild, das dann wiederum zu kombinieren und zu sagen, ich mache da jetzt auch noch ein intergeneratives Projekt raus. Das heißt, ich kombiniere Schülerinnen, Enkelkinder mit Senioren, wie auch immer. Und da ist man ja breit aufgestellt und in den Möglichkeiten, Bibliothek als Ort der Möglichkeiten zu sehen, kann ja auch das nächste Kaffeekränzchen mal da stattfinden. Und
Da kann ich sogar einschreiten, weil wir hatten das versucht. Also wir hatten wirklich versucht, für die etwas ältere Zielgruppe, sage ich mal, sowas anzubieten. Und dann hatten wir auch in Kooperation mit dem Seniorenbeirat. Aber das Problem war, es hat sich dann keiner angemeldet. Es war nicht einfach. Aber was ich dann probiert habe, das hat mich ein bisschen gewundert. Wir hatten dann eine VR-Brille uns angeschafft in der Bibliothek. Und dann habe ich natürlich jetzt nicht spielen in Anführungsstrichen, sondern ich habe gesagt, wir reisen mit Google Earth. So, und 2/3 der Leute waren Seniorinnen und Senioren, die versucht haben, die VR-Brille ausprobieren wollten.
Das ist der Hammer.
Das fand ich sehr, sehr spannend, weil damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe auch nicht irgendeine Altersgruppe ausgeschrieben. Ich habe gesagt, das ist ab 12 Jahre, mehr nicht. Also die Altersbeschränkung habe ich gegeben. Und dann kamen sehr, sehr viele Senioren und Senioren, die so Feuerbrille ausprobiert haben. Ich so, was ist denn jetzt los? Das kenne ich überhaupt nicht erwartet. Und das war mega spannend. Und dann kamen die auch dann öfter auch zu spielen. Also ich habe dann mit den Beat Saber gespielt. Und dann haben die Beats selber ausprobiert. Auch das hatte ich. Das hätte ich null erwartet, weil sie so ein bisschen Blut geleckt haben. Ne?
Als Tipp, es gibt immer noch von SingStar die Schlager-Edition,
ja?
Die großartig bei so Silver-Gamer-Events ankommt.
Okay.
Also weiß ich nicht, Mallorca oder Après-Ski-Hits müssen es nicht sein, aber die Schlager-Version ist da auch nochmal so.
Okay.
Ich habe mir
aber das ist doch total...
Ja.
Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, alles dass gut. Das total schön ist, diese Versuche und die Erfahrung.
Definitiv. Mir ist eben von den Bibliotheken aus dem Münsterland hier, das ist so eine Verbund von mehreren kleinen Bibliotheken, die haben, ich weiß gar nicht, ob die das aktuell noch machen, aber die haben das auf jeden Fall ein paar Jahre lang gemacht, haben die so genau das gemacht, was du eben irgendwie thematisiert hast, Jürgen, also so ein intergeneratives Spieleturnier, wo du dich wirklich als Team, die haben die wirklich bunt gemischt, von Grundschule bis Senior war da jeder vertreten in einem Team und die haben dann auch irgendwie verschiedene Disziplinen gehabt, wo natürlich dann irgendwie dann auch analoge Sachen bei war, so à la Mensch ärger dich nicht und Spitz pass auf, aber dann auch irgendwie FIFA und Mario Kart und die haben dann irgendwie auch irgendwie so als Trophäe so eine riesen Spielfigur und haben da wirklich irgendwie auch in mehreren diese kleinen Bibliotheken dann da irgendwie dann ein Turnier gemacht. Sowas ist natürlich großartig, also eine ganz, ganz ganz, ganz tolle Geschichte, da wirklich auch das Thema Spielen in den Fokus zu setzen und aber wirklich aus jeder Zielgruppe da irgendwie die Expertise oder die Vorteile mitzunehmen. Genau.
Es wurde mal zur ersten Computerspielschule in Leipzig wurde mal erzählt, dass die irgendwann das System so eingesetzt hatten, die erste Stunde ist umsonst und wenn du dann weiterspielen willst, dann kostet es irgendwie einen Euro. Ich hoffe, dass ich das irgendwie richtig habe. Und dann wurde irgendwann mal gesagt, ja, außer wenn man dann irgendwie Elternteil oder die Oma dabei hat, also einen Erwachsenen, dann kann man weiterspielen. Was da so von der Idee her irgendwie, was dahinter steckt, ganz gut ist, dass die dann auch mal mitspielen. Und ich weiß halt nicht, ob es stimmt, aber das ist dann irgendwie mal gesagt worden, dass dann ein Jugendlicher rausgegangen ist und dann mit irgendeiner Oma wieder kam. Und das war nicht die eigene Oma und wohl irgendwie Überzeugungsarbeit geleistet hat, damit man weiterspielen konnte und diesen Euro, der wohl nicht vorhanden war, gespart hat. Aber so intergenerative Sachen ist total super. Und dann auch zu sagen, wir mixen das jetzt mal. Und was Lukas auch gesagt hat, dann erfahren die Kinder mal, was die früher gespielt haben. Und das ist super, großartig.
Und da ist ja auch tatsächlich das Besondere wieder von einer Bibliothek, weil wir ja erstmal eigentlich keine Zielgruppenbegrenzung in einer Bibliothek haben. Ich habe ja sonst, wenn ich jetzt gerade von einem Jugendhaus spreche, da gibt es vielleicht auch mal irgendwie einen Eltern- oder Oma-Opa-Tag oder was auch immer. Oder wenn ich in der Schule bin, da habe ich aber eigentlich ja immer irgendwie eine Begrenzung. Und in der Bibliothek ist ja erstmal, die ist ja erstmal offen für jeden. Und deswegen ist sowas natürlich auch relativ simpel da umsetzbar. Das bringt natürlich auch immer wieder dann so Reibungspunkte mit sich. Also gerade wenn man jetzt nicht irgendwie eine große Großstadtbibliothek hat, wo man einfach verschiedene Areale hat und einfach mal auch Platz hat für irgendwie einen ganzen Gaming-Raum, da ist es natürlich manchmal gar nicht so einfach, das Thema irgendwie Gaming ja jetzt irgendwo mit reinzubringen. Platzen, also oder platzieren. Also das ist, da kann ich auch tatsächlich aus Erfahrung sprechen. Bei uns, wir haben in der Bibliothek hier in Minden so Gaming-Boxen, die auch irgendwie auf Rollen sind und da sind dann irgendwie auch so Sitzgelegenheiten, da drin dann die Konsolen und die sind tatsächlich auch einfach benutzbar. Also da haben wir immer ab der Mittagszeit, wenn quasi die ersten Schülerinnen und Schüler Schule aus haben, dann sind die auch immer besetzt. Und das ist aber tatsächlich irgendwie, ich sag mal, Luftlinie, keine 20 Meter zu der Erwachsenen-Romanabteilung. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die jetzt hier gerade zuhören, sagen, ach ja, bei uns ist das ähnlich. Und wenn man dann noch ein Gebäude hat, wo die Akustik jetzt nicht irgendwie perfekt irgendwie jetzt rausgefiltert wird, weil man da überall Schalldämpfer hat, dann ist natürlich irgendwie das Spielen neben der ruhigen Leseecke nicht so einfach.
Nee.
Und dann haben wir schon viele, viele auch Beschwerden von Erwachsenen gehabt, die gesagt haben, ja, wie können denn hier in der Ecke die Konsolen sein, wo laut gespielt wird und direkt nebenan sollen wir jetzt in Ruhe irgendwie unsere Tageszeitung oder in unserem Roman stöbern wollen. Ne? Und das sind dann wiederum dann, da will ich jetzt gar nicht sagen, okay, es ist immer die Zielgruppe der Jugendlichen, die laut spielen und die der Erwachsenen, die in Ruhe irgendwo lesen wollen, ganz und gar nicht. Aber das ist im Endeffekt wenn wir jetzt diese breite Zielgruppe haben, die einen wollen in Ruhe irgendwie sich was angucken und lesen oder vielleicht auch was lernen für die Schule oder fürs Studium oder für was auch immer. Und die anderen wollen aber jetzt hier gerade in ihrer Freizeit irgendwie spielen und Spaß haben.
Tja, das muss man erstmal irgendwie unter einen Hut kriegen. Das ist nicht ganz einfach. Klar, nicht jede Bibliothek hat die Möglichkeit, einen eigenen Raum zu haben, also einen Veranstaltungsraum. Platz ist immer ein Problem, ist auch bei mir ein Problem. Also ich weiß gar nicht, wohin mit den Veranstaltungen bei mir, weil wir sind ein altes Gebäude und denkmalgeschützt, es knackt und zart, so ungefähr. Und es ist ein super schönes Gebäude, aber es ist halt nicht zweckgebunden. gebunden. Also es ist nicht zweckmäßig mehr. Also du würdest es heute so natürlich nicht mehr bauen. Klar, das haben wir viele, das Problem, aber das gibt natürlich auch, ich weiß, dass man da auch so schallmäßig schon was machen kann, das ist aber relativ teuer. Also du kannst da schon irgendwelche, die so Schallschutzwände, die es auch für Bibliotheken auch explizit gibt, wo man dann auch abgesperrte Räume machen kann, wo man auch Ruhe hat und so, das ist aber halt teuer. Das muss man sich leisten können, so. Man muss mal gucken, was man da als Alternative irgendwie hinbekommen kann, ne? Das ist nicht einfach.
Aber könnte nicht eine Alternative sein, tatsächlich auch Zeiten zu ändern? Also das heißt, wenn es jetzt man jetzt nicht direkt mit dem Standardangebot anfängt, was die ganze Zeit präsent ist, sondern was dann doch erstmal so einen Eventcharakter hat und temporär stattfindet, dass man damit auch zu anderen Zeiten einfach reingeht. Ich weiß, jetzt sind da ganz viele auch teilweise aus Bibliotheken, die jetzt raushören, oh Gott, dann muss ich auch Samstagabend noch arbeiten oder irgendwas. Aber das ist ja organisierbar, dass man einfach auch den Raum Bibliothek öffnet zu Zeiten, wo dann nicht die zeitungslesenden Nörgler da sind, beziehungsweise die haben ja auch Rechte. Ich will die ja jetzt gar nicht abstrafen, dass sie da in Ruhe ihre Zeitung lesen wollen. Aber dass man einfach sagt, dann macht man das eventmäßig halt einfach mal zu einer anderen Zeit oder man geht auch mit der Bibliothek vielleicht auch an einen anderen Ort, was natürlich in der Vorstellung erstmal schwer ist. Weil Ziel ist ja, dass die zu uns kommen, aber ist das wirklich das Ziel? Ist das irgendwo auf dem Papier verbrieft, dass alles in der Bibliothek stattfinden muss oder muss die Sache, die man macht, mit Bibliothek einfach assoziiert werden und kann es dann auch mal sein, dass die Bibliothek einen Ort wie eine Schule, ein Jugendzentrum aufsucht?
Ich habe manchmal gar nicht die Möglichkeit, anders zu agieren, weil ich einfach den Platz nicht habe. Also ich muss raus. Also ich habe keine andere Möglichkeit. Das ist natürlich etwas, man muss irgendwie den Faktor hinbekommen, wie du das schon gesagt hast, Jürgen, dass ich als Institutionenbibliothek da hinkomme. Das ist nicht ganz so einfach, weil klar, ich bin Medienpädagoge in einer Bibliothek, das wird auch wahrgenommen. Aber dass ich auch wirklich aus der Bibliothek bin, das zu verkaufen, das zu sagen, ich bin der Herr aus der Bibliothek und wir haben ja auch noch verschiedene Medien, die man ausleihen kann, das ist gar nicht so einfach, weil das verpufft sehr, sehr schnell. Das ist auch immer die Quintessenz, die wir da haben. Deswegen versuche ich es eigentlich vermehrt jetzt eher zu vermeiden, in die Schule zu gehen. Klar, es geht nicht, bei manchen Sachen geht es nicht anders, aber eigentlich versuche ich es so ein bisschen zu vermeiden, weil ich dann sonst nicht so wahrgenommen werde, wie man es vielleicht wünschen würde. Diese Balance hinzubekommen, ist richtig, richtig schwierig. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist irgendwie so eine Wand, die man da hat. So würde ich mal bildlich erklären.
Wobei ich jetzt tatsächlich gerade nochmal wieder anders denke und wieder bei diesem Thema Zugang schaffen bin und dann vielleicht die Bibliothek als Ort in dem Sinne ja dann gar nicht mehr so groß eine Rolle spielt. Also klar wollen wir irgendwie auch, dass die Institution Bibliothek irgendwie bestehen bleibt und dass wir da auch irgendwie quasi unsere Angebote präsentieren. Aber ich meine, wir haben ja mittlerweile, ist ja Bibliothek gar nicht mehr physisch so auf einen Ort begrenzt, weil wir ja zum Beispiel auch ganz viele Online-Angebote haben.
Das stimmt, ja.
Und wenn ich jetzt das Thema digitale Spiele irgendwie Menschen zugänglich machen möchte und ich finde, da ist immer noch Bibliothek als irgendwie Institution gedacht, irgendwie schon irgendwie der spannendste Ort, um das zu tun. Aber da muss ich ja gar nicht unbedingt vor Ort irgendwie in der Bibliothek sein, sondern ich möchte ja eigentlich nur inhaltlich vielleicht oder physisch irgendwie das Thema digitale Spiele irgendwie vermitteln. Und ich habe jetzt noch zwei Punkte von dem, nach dem, was ihr eben gesagt habt. Dieser Aspekt, Jürgen, den du eben genannt hattest mit dem, dann müssen wir vielleicht auch samstags abends arbeiten. Den habe ich ja tatsächlich aber auch immer, wenn ich irgendwie Veranstaltungen mache, die jetzt nicht in den Bibliotheksalltag irgendwie reinpassen. Ne? Also die Lesung, die in der Bibliothek stattfindet, die findet ja auch an einem Samstagabend beispielsweise statt, ne? Weil auch da die Leute nicht irgendwie während der Öffnungszeit immer alle Zeit haben. Da denke ich, ist das eigentlich nur auch ein logischer Schritt, auch da mal irgendwie an Randzeiten zu gehen, weil da zum Beispiel auch die Leute einfach besser Zeit haben. Der andere Aspekt, den ich eben noch im Kopf hatte, ich finde es für viele Arten von Veranstaltungen gut und wichtig, dass wir uns quasi außerhalb der Öffnungszeiten die Bibliothek als Ort nehmen. Ich finde aber auch genauso wichtig, dass es irgendeine Art von Zugang bzw. von Vermittlung von digitalen Spielen geben sollte, die auch bewusst in der Öffnungszeit stattfinden, damit auch Leute, die erstmal gar nicht den Ort Bibliothek mit digitalen Spielen verbinden, auch mitbekommen, dass es das gibt. Ja. Also wenn ich halt quasi meine feste Spieletesterin und Spieletestergruppe habe, dann kommen die natürlich dann auch immer zu den Öffnungszeiten beziehungsweise zu den Zeiten, wo unsere Spieletestergruppe ist, und die findet tatsächlich immer außerhalb der Öffnungszeiten statt. Aber wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie jemanden auch irgendwie erreichen möchte, der vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hat, und die sehen dann in einem Regal, da stehen Spiele, die würden ja auch gar nicht vielleicht auf die Idee kommen, sich das auszuleihen, zumal die wahrscheinlich gar keine Hardware zu Hause haben. Deswegen finde ich gerade für solche Menschen ist auch wichtig, dass die auch mal sehen, okay, was ist eigentlich diese ganze Spielewelt, und was, das ist ja mehr als irgendwie daddeln und ballern und weiß nicht was.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen, die müssen auch die spielenden Menschen sehen und auch da weiterzudenken, zu sagen, das ist jetzt hier nicht total close, wenn da jetzt mal jemand interessiert ist von dem normalen erwachsenen Publikum, dass sie zum einen sehen, die planen da jetzt nicht den nächsten Amoklauf und bilden sich da zu Nahkämpfern aus, sondern die spielen da und ganz unterschiedliche Sachen. Und es ist auch möglich, dass ich da einfach mal mitspielen kann. Also das wäre ja auch so eine Sache, die man vielleicht den einen oder anderen Spieletestern oder anderen Gruppen dann auch tatsächlich noch mal mitgeben sollte, dass das gar nicht verkehrt ist. Oder halt entsprechende Events macht, wie jetzt tatsächlich so Eltern-Kind-Geschichten oder die Intergenerativen, wo wir jetzt die Generationen noch weiter auseinander hatten, also Enkelkinder und Omas und Opas. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel möglich, und musste gerade an ein Projekt denken, was wir im Rahmen, wir hatten drei Jahre ein Projekt Ethik und Games gefördert bekommen. Und sind dann irgendwann mal an einen Ort gegangen, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Das war nicht Schule, an die man natürlich naheliegend denkt, weil da sind Jugendliche, und wir hatten ja die Zielgruppe, auch was mit Jugendlichen gemeinsam zu entwickeln. Da gibt es dann halt noch die offene Jugendarbeit, das wäre so der nächste Ort. Bibliotheken haben wir jetzt in dem Fall tatsächlich nicht gemacht. Wir sind in eine E-Sport-Kneipe gegangen.
Oh, cool.
Und wenn ich jetzt so den erweiterten Begriff von Jugendlichen bis 24 mal dehne, aber allein ab 16 bis 21 oder so sind ja auch schon Jugendliche und junge Erwachsene. Und das fand ich total spannend, erstmal das als erweiterten Ort zu sehen. Und wir haben uns da ein Projekt überlegt, Unknown Games, also einfach mal die Spiele, die vielleicht ihr beide auch irgendwie in den endlosen Steam und ich weiß nicht was für Bibliotheken rumliegen habt, weil ihr die gekauft habt. Das hörte sich so gut an, und jetzt ist es noch im Summer Super Sale ganz günstig, und die hat man aber nie gespielt, und dann braucht man Zeit und man braucht Menschen, mit denen man auch Dinge ausprobiert. Also ein super tolles Koop-Multiplayer-Spiel macht alleine wenig Spaß. Wir haben dann Spiele angeteasert, das ging so 1-2 Minuten, haben wir einfach gesagt, hier ist 12 Orbits, das war auch tatsächlich eins der ersten, was wir hatten, und parallel war es dann 16er Titel This War of Mine, also ein Spiel doch ein bisschen ernster und ein bisschen braucht mehr Zeit, um sich da reinzufuchsen. Und die anderen Spiele waren halt komplett auf Multiplayer. Und das war total klasse. Und das funktioniert so gut, weil die Menschen einfach offen waren, die da waren und spielen wollten. Und man sich dann über ganz, ganz viele Aspekte, von wegen Bildungsauftrag, den ich vielleicht noch irgendwo mit habe, verständigen konnten. Und da sehe ich halt immer, das Format ist so cool, dass das auch in der Schule funktioniert, wenn ich das zulasse, was in der Bibliothek funktioniert, wenn ich das zulasse und möchte, was funktioniert, dass jeder mal hinkommt und ein Spiel pitcht. Klar, muss man vorher absprechen, USK, Jugendschutz etc. pp. Aber jeder kann natürlich da ein Spiel vorstellen, und das Schöne ist, dass man da in der Regel ja auch zu denjenigen predigt oder zu denjenigen redet, die offen sind und Lust haben. Und in der E-Sport-Bar ist das super. Da greift jeder direkt nach dem Controller und den muss ich nicht erst bekehren und überzeugen. Aber in Bibliotheken, wenn ich da solche Angebote mache, ist das ja auch völlig in Ordnung, wenn es da vielleicht für den einen oder anderen eine Herausforderung ist und der überzeugt werden möchte oder der einfach, es geht ja auch gar nicht um Überzeugung, also das Prinzip der Elternladen, was wir mitkonzipiert haben, war ja auch nicht, dass wir die überzeugen wollen, jetzt zu, dass sie Computerspiele toll finden, sondern dass sie die Möglichkeit haben, sich ein eigenes Bild zu machen. Und bei der Elternladen 2008 hat es damit angefangen, das war auch die Hochzeit, die dann so langsam kam mit der Killerspieldebatte. Da hatten wir tatsächlich nicht nur Eltern und Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch Medienvertreter, die dann irgendwann gesagt haben, so funktioniert dieses Counter-Strike. Ich habe da schon 3 Artikel drüber geschrieben und das habe ich aber ganz anders dargestellt. Also einfach auch mal zu kapieren, wie funktioniert so ein Spiel, ohne nachher sagen zu müssen, ich finde das gut, sondern ich habe es einfach mal ausprobiert und kann mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich jetzt irgendwie reingehen in entweder pädagogische Kontexte oder ins Kinderzimmer, ins Jugendzimmer und sagen, hey, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, ich bin jetzt nicht der Fan von Counter-Strike geworden oder von anderen Spielen, aber ich kann ein bisschen nachvollziehen, was da dran faszinierend ist und ich habe jetzt vielleicht viel mehr Fragen und möchte die auch beantwortet haben und komme so in den Dialog. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele, die natürlich auch super in Bibliotheken stattfinden können.
Definitiv.
Wolltest du was sagen, Dennis?
Naja, also was vielleicht nochmal ganz, ganz spannend, ich hab einmal noch mit der Stiftung Digitale Spielekultur kooperiert, über das Programm Stärke Games, genau. Das war relativ erhellend, weil ich natürlich dann ein bisschen entlastet worden bin und hatte dann eine Honorarkraft, die dann einen Gaming-Workshop gemacht hat mit Construct 3, glaube ich. Ja, mit Construct 3, genau. Wo sie dann selber Jump'n'Run-Spiele gebaut haben. Da muss man halt immer gucken, bei uns war eher das Problem, das liegt dann eher am Land, weil wir ja ein relativ ländliches Gegend sind, einen Medienpädagogen zu finden, der das macht. Das war relativ schwierig. Wir haben uns zwar auf der Computerspielschule Greifswald bewegt, aber in NRW funktioniert das gut, da kann man sich halt auf Leute beziehen, aber in anderen Bundesländern ist es halt relativ schwer. Das war spannend, weil ich echt gucken musste, woher kriege ich jemanden? Ich habe zwar mit dem Projektleiter geguckt und das war echt ein Sammelsurium aus, der kann ich und der nicht. Also da muss man halt auch mal gucken, dass Bibliotheken gerne sowas machen würden, aber dann fehlt natürlich die Infrastruktur herum. Also die Menschen, die das machen könnten, fehlen dann so. Das macht es halt teilweise ein bisschen schwer. Aber gut, das ist nochmal eine extra theoretisch nochmal eine extra Episode von uns, aber so, daran scheitert es oft auch, dass sie dann nicht diese Angebote machen können, obwohl sie es wollen. So.
Aber Corona hat uns ja gerade und zeigt uns gerade, dass es auch andere Möglichkeiten gibt.
Genau, stimmt.
Und sowohl bei Stärker mit Games, bei, ich glaube, Hello World war es und nicht Jugendhackt, die dann auch tatsächlich solche Sachen umsetzen können oder ganz, ganz viele andere Formate, die dann auch online stattfinden können. Mhm. Und da ist vieles möglich. So ein bisschen bin ich froh, dass wir jetzt nicht direkt morgen aufhören und sagen, so, jetzt machen wir alles wieder in Präsenz und schmeißen die Masken weg und jetzt ist alles wie früher. Weil ich finde, der Digitalisierung tut es natürlich ein bisschen gut.
Klar.
Und wir bewegen uns gerade am Anfang und überlegen noch, ob Zoom das Nonplusultra ist oder wie es mit dem Datenschutz war und keine Ahnung und probieren Sachen aus und müssen dann auch mal endlich und schleunigst auch dazu kommen, auch mit Methoden und mit didaktischen Konzepten zu spielen und zu experimentieren und sowohl jetzt im Kontext digitaler Spiele, in dem wir jetzt ja heute sind und im Kontext auch Bibliotheken, aber das sehe ich halt genauso auch in anderen Kontexten. Und da sehe ich auch, ob das jetzt in der Hochschullehre ist oder in auch anderen ganz wild abgefahrenen Meetings von Chefetagen, wir spielen viel zu wenig. Also da tut es auch mal gut, dass man irgendwie dann sagt, jetzt machen wir mal eine Runde Curve-Fever oder Stadtlandfluss oder also wenn ich darf, erzähle ich eine Minute, das war eine Fachtagung, wo dann zur Mittagspause dann geladen wurde. Also ne, jeder ging dann und eigentlich weg vom Rechner. Und ich glaube, Martin Fischer war es, der dann netterweise noch den Link zu einem Online-Puzzle hingeschoben hat. Und in dem Workshop, in dem ich nachher war, kannte ich ganz viele Beispiele schon und habe dann parallel halt an diesem Online-Puzzle gearbeitet. Und das war dann irgendwie frustrierend, weil irgendwo fehlte ein Stein und ich war noch nicht ganz fertig. Und als wir alle wieder zusammenkamen, habe ich dann einfach mal in die Runde gerufen, schaut doch bitte mal unterm Schreibtisch, irgendwo muss dieses weiße Puzzleteil runtergefallen sein. Und dann haben sich einige daran erinnert und kamen dann in diese, für mich, das war ja mein stiller Ort. Ich war da ganz alleine am Puzzeln, habe nebenbei, wie Hörspiel hören, nebenbei den Workshop gelauscht und das ging wunderbar. Und dann hatte ich auf einmal 6, 7, 8 Hände, die dann wild mitgepuzzelt haben. Und da war ich erstmal ein bisschen überfordert und dann fand ich das total abgefahren. Und das ist ja auch eine Online-Erfahrung. Das war jetzt nicht, wir treffen uns in Fortnite, in Minecraft oder irgendwas, sondern wir haben hier irgendwie zusammen gepuzzelt. Aber so eine Erfahrung, allein das zeigt ja, Mensch, da ist ganz viel drin und wir begreifen das, über das wir ja auch heute reden, Spiel und das digitale Spiel, viel zu selten auch als Möglichkeit, um Lernprozesse aufzulockern, um Dinge damit zu verstetigen, zu begreifen. Und darum ist vielleicht noch zu früh, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt für das für ein abschließendes Wort, aber ich finde tatsächlich für mich auch so als Erkenntnis, wir spielen einfach viel zu wenig. Mhm. Und wir müssen das viel öfter mitdenken, dass das sinnvoll ist. Und selbst in der Hochschule, wenn es um digitale Spiele geht, haben wir in dem Studiengang wie handlungsorientierte Medienpädagogik oder auch dem Pendant in Jena Spiel- und Medienpädagogik oft das Spielen mal so ein bisschen aus dem Blick verloren und müssen es wieder reinholen und sagen, ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und müssen uns manchmal auch uns gegenüber rechtfertigen, dass Spielen auch was eine ernste Tätigkeit ist und eine wichtige Tätigkeit und auch, jetzt versuche ich zur Bibliothek wieder überzuleiten, auch eine Tätigkeit, mit der ich ganz viel von meinen Aufträgen auch kombinieren kann, die ich auch als Bibliothek habe.
Jetzt muss ich gerade auch noch eine Anekdote einwerfen, weil ich die auch immer eigentlich total schön finde, weil Jürgen jetzt gerade auch ganz viel über das Spielen an sich spricht, was bei der Spieletestergruppe bei uns in der Stadtbibliothek somit das Wichtigste ist das analoge Aufwärmspiel. Also es ist total witzig, weil das haben wir halt ziemlich am Anfang, weil ich das sehr gerne mache, ob ich jetzt irgendwie eine Schulklasse habe oder was auch immer, dass ich auch immer irgendwie mit einem Aufwärmspiel starte. Und wir spielen am liebsten Turtle Wushu. Das ist so ein Spiel, wo man sich so eine Gummischildkröte auf den Handrücken legt und dann muss man die sich quasi gegenseitig vom Handrücken schlagen, so Last Man Standing mäßig, nur um das mal kurz erklärt zu haben. Und das ist tatsächlich immer Bestandteil davon. Ne? Also das ist nicht so, dass die kommen und direkt fragen, wann machen wir die Konsole an, sondern das wird dann irgendwie erwartet, weil irgendwie da ist, und da geht es dann irgendwie tatsächlich um dieses gemeinschaftliche Spielen an sich. Genau, und total, total spannend und total schön. Aber ich gucke tatsächlich auch ein bisschen auf die Uhr, weil Jürgen ja gerade eben auch schon so sagte, abschließende Worte. Vielleicht, was ich, wir haben zwar schon immer zwischendurch so ein bisschen über Projekte und Praxis erzählt, aber irgendwie gar nicht so groß. Da haben wir definitiv auch keine Zeit mehr dazu, jetzt noch ganz viele Praxisbeispiele zu nennen. Aber was ich vielleicht noch so als Abschluss noch so ein bisschen spannend ist vielleicht so ein, zwei Punkte, wo kann ich mir eigentlich Inspiration holen und wo sind eigentlich auch Kooperationspartner? Wir haben jetzt eben schon stärker mit Games genannt, aber da gibt es ja noch, oder wir haben die eigentlich alle schon irgendwie zwischendurch mal genannt, wo ich mir quasi auch Ideen holen kann, was ich denn noch alles in Bibliotheken machen kann.
Aber wir könnten noch digitale Spielewelten nennen.
Genau, da habe ich nämlich dran gedacht, digitale Spielewelten ist eine große Online-Plattform, wo Methoden und
es gibt auch noch Medienkompetent mit Games, ich glaube von der Computerschule Hamburg oder so. Gibt es auch noch, genau, da gibt es auch noch.
Ja, von Creative Gaming
Games
gemacht. Genau, Creative Gaming, die hätte ich jetzt auf jeden Fall auch noch genannt, die ja auch ganz viele, viele praktische Projekte machen und auch irgendwie viele Referentinnen und Referenten haben. Der Spieleratgeber NRW natürlich, der eine ganz tolle Online-Plattform hat mit tollen Ideen, aber auch mit ganz vielen pädagogischen Beurteilungen von digitalen Spielen.
Über 1000, glaube ich, mittlerweile.
Ja, wahnsinnig
Ja,
viele auf
ja.
jeden Fall, genau.
Also ich würde das alles, wenn ihr gerade zuhört, natürlich in die Shownotes mit reinpacken. Dann könnt ihr alle Links sozusagen auch nachvollziehen. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie mitschreibt und ihr könnt das wirklich dann in den Shownotes nachgucken und auch nachvollziehen.
Genau, der Tommy Kindersoftwarepreis, den der ist sicherlich da auch nochmal irgendwie zu nennen.
Mit Thomas von Thomas Feibel, ne? Genau.
Genau, der ja auch sehr stark mit Bibliotheken kooperiert und jetzt auch gerade wieder aufgerufen hat. Ich glaube, letzte Woche ist die Pressemitteilung rausgegangen.
Genau.
Und auch eine tolle Sache, weil da auch letztendlich zwar eine Fachjury dahinter sitzt, aber die Kinder mitentscheiden. Genauso könnte man den Paddy noch mit nennen als tolles pädagogisches Angebot vom Studio im Netz, SIN in München oder bei München,
Genau, ja, die
Gauting.
auch.
Also es gibt da, glaube ich, einige Dinge, die dann auch auf die Linkliste können.
Ja, also wir werden da was Schönes zusammenstellen, glaube ich, dass man das alles mal nachvollziehen kann, was wir so hier besprochen haben.
Ja, und auf
Stelle
jeden
mir
Fall
aber
gibt es.
gerade an der Stelle, stelle ich mir gerade so die Zuhörerinnen und Zuhörer vor. Und ich glaube, das ist so ein ganz bunt gemischtes und natürlich total engagiertes Volk von lieben Menschen, die aber manchmal denken, ja, wie fange ich denn überhaupt an? Und da sollten auf jeden Fall in den Schlussworten sehr ermutigende Worte sein, dass es sich auf jeden Fall lohnt, jeder Schritt, jede vielleicht auch gemachte Überstunde, jedes, auch jetzt muss ich zu Hause spielen und das ist Arbeit, was ganz quer dann auf einmal kommt, dass sich das alles lohnt, weil vielleicht hat man gar nicht so den pädagogischen Auftrag, aber man hat ja trotzdem mit Kunden, mit den Besucherinnen und Besuchern zu tun. Und das ist so toll, weil da ganz, ganz viel zurückkommt und man natürlich ein bisschen was über die Spieler erfährt, aber ganz viel natürlich über diejenigen, die es spielen. Und das ist tatsächlich großartiges Medium, um da diese Verständnisbrücken aufzubauen und gemeinsam ins Spiel zu kommen. Und der Bio, damals hieß er noch Bio, der Bundesverband hatte immer mal den Slogan, Spielen verbindet. Und das finde ich, ist tatsächlich so. Also kürzer kann man es gar nicht fassen. Und da liegt ganz viel Chance, ganz viel Möglichkeit, ganz viel Spaß, ganz viel Freude, ganz viel Sinn drin und das einfach zu machen.
Ja,
Genau.
und ganz, ganz großartige Worte. Und hinzufügen würde ich auf jeden Fall einfach
Genau, würde
ausprobieren.
ich auch sagen.
Und auch nicht davor zu scheuen, nachzufragen, egal wer das jetzt ist. Also die Jugendlichen können ganz tolle Experten sein und Expertinnen sein, auch in der Vorbereitung von Veranstaltungen und Aktionen. Und da einfach mal verschiedene Dinge auszuprobieren. Und man muss nicht direkt mit dem Riesenprogramm auffahren, und kann auch immer, genau wie bei allen anderen Sachen, einfach mal gucken, was ist eigentlich schon in der Kommune an Projekten in dem Bereich vorhanden. Gibt es vielleicht schon das ein oder andere Jugendhaus oder die ein oder andere Institution, die schon irgendwie im Bereich digitale Spiele irgendwie mal Sachen gemacht hat und da sich irgendwie spannende Kooperationspartner zu holen und dann einfach machen.
Genau, einfach machen. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich will nur noch einen kleinen Hinweis. Wir wurden vom BIP-Funk übrigens erwähnt. Also schöne Grüße von nach Gabriele Fahrenkrog. Wie wir mal gucken, wir sind eingeladen auch in diesen Podcast. Mal gucken, wann wir das machen, wenn wir ihn aufnehmen. Aber schöne Grüße erstmal dahin. Und schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und egal, wo ihr uns hört, in der Badewanne, unterwegs, wo auch immer. Wir hören uns wieder. Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank, Lukas. Wir sehen uns ja, wir sehen uns gerade lustigerweise auch. Wir hören uns wieder und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
Genau, ja,
Vielen
danke auch
Dank.
nochmal. Schön, dass du da warst, Jürgen.
Genau.
Gerne, sehr, sehr gerne. Es war mir ein Fest.
Dann
Sehr schön.
bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.